Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Stromkonzern zum Ersten. Die BKW muss über die Bücher in Sachen AKW-Kühlung. Gefragt sie Alternativen zum Aarewasser. Stromkonzern zum Zweiten. Die Gruppe E plant die Zukunft mit mehr Sonnen- und Windenergie und vielleicht mit einem neuen Gaskraftwerk. Später in der Sendung ein Gespräch mit dem Berner Völkerrechtsprofessor Walter Kählin über das neu eröffnete Menschenrechtszentrum Aruni Bern, über seine Zeit als UNO-Repräsentant und darüber, warum er trotz seinem Renommee Bern gängtreu geblieben ist. Das Wetter, das macht am Wochenende der Mai zum Juli schön und 24 bis 27 Grad warm. Am Mikrofon Stefan Kohler. Zuerst jetzt Nachrichten vom Tag mit dem Thomas Pressmann.
Das Berner Verwaltungsgericht hat zwei Beschwerden gegen die Stichwahl vor Ständeratsersatzwahl im März abgelehnt. Zwei Personen haben kritisiert, dass die Wahlkuverts spät verschickt wurden. Gerade Bernerinnen und Berner, die im Ausland leben, hätten keine Chance gehabt, an der Wahl teilzunehmen. Die Wahl müsse wiederholt werden. Das Gericht meint jetzt aber, Auslandschweizer müssen in Kauf nehmen, dass sie nicht wählen können, wenn der Terminplan von Wahlen so eng ist. Dazu, so das Gericht, sind die Unterlagen 5 Tage vor der Wahl verschickt worden und damit noch innerhalb der gesetzlichen Frist. Der gewählte Adrian Amstutz von SVP ersetzt also ab der Sommersession im Ständerat die neue Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Anfangs Woche hat es zwar im Kanton Bern geregnet, die Waldbrandgefahr bleibt aber gross. Im Seeland ist sie sogar weiterhin sehr gross, wie der Regierungsstatthalter von Biel betont. Im ganzen Kanton ist es darum auch noch verboten, im Wald und in der Nähe davon Feuer zu machen. Ändert tut es erst, wenn es mehrere Tage regnet. Im Waldbrandgebiet Zfisch war heute wieder der Super Puma-Helikopter vor Armee im Einsatz gewesen. Im Osten des Gebiets gibt es noch viele Glutnester, die er muss löschen. Am Sonntag, am Morgen früh, ist er in der Luft, für neue Wärmebildaufnahmen zu machen. In Burgdorf gibt es in diesem Jahr keine Freinacht mehr am Stadtfest Soletten. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass es heuer an diesem Fest nur Überzeitbewilligungen bis am Morgen um 2 gibt und nicht mehr für die ganze Nacht. Die Gemeinderätin Beatrix Rechner begründet den Entscheid damit, dass es verschiedene Appelle hat gegeben und die haben nichts gebracht.
Man hat diverse Kampagnen im Vorfeld von Soletten gemacht, wegen dem Lärm, wegen dem Alkohol, wegen dem Abfall. Es hat nichts genützt und jetzt tun wir halt einmal Freinacht wieder zurücknehmen, wo wir etwa von 5 oder 8, sagen wir mal 8 Jahren gemacht haben.
Die Stadt Burgdorf hofft jetzt, dass mit dem frühen Schluss vom Fest Problem abnehmen und dass die Kosten für einen Polizeieinsatz kleiner werden. Soletten ist Ende Juni. In Biel sollen Strassen und Plätze mit Videokameras überwacht werden. Mit einem neuen Ortspolizeireglement soll das möglich werden. Die Bieler Regierung will, dass die Kameras aber nur rund um Sportanlässe eingesetzt werden. Ein Entwurf geht jetzt in die Vernehmlassung. Das Stadttheater Bern hat heute sein Programm für die nächste Saison vorgestellt. Dabei fällt auf, dass das Sparte Schauspiel 13 Stück aus der Saison von jetzt nochmal ins Programm nimmt. Das sei ein Zeichen, dass die Stücke dem Publikum gefallen, sagt der Leiter vom Schauspiel im Stadttheater, der Erich Siller.
Die Nachfrage vom Publikum ist gross. Und wenn man 10 oder 12 Vorstellungen pro Spielzeit macht für ein Stück und die Vorstellung ist immer noch gut verkauft bzw. ausverkauft, muss man das natürlich weiterspielen, weil die Nachfrage ist ja offensichtlich da. Und genau das machen wir und freuen uns natürlich, dass das so gut klappt, nächste Spielzeit.
So ist zum Beispiel «Altweiber Frühling» auch nächsten Januar wieder im Programm. Eine Komödie nach dem Film «Herbstzeitlose». In Sparte Tanz wird das Stück «Momo» nächste Saison wieder aufgenommen.
Die Atomkraftwerke in der Schweiz müssen nachrüsten. Das hat gestern die Atomaufsicht ENSI gesagt. Es geht um mehr Sicherheit bei Erdbeben oder Überflutungen. Beim Kernkraftwerk Mühleberg hat ENSI unter anderem kritisiert, dass das AKW im Notfall zum Kühlen keine Alternative hat zum Aarewasser. Heute Mittag hat der BKW-Chef Kurt Rohrbach im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS Stellung noch dazu. Elisa Hänni.
Zum Kühlen braucht das AKW Mühleberg die Aare. Der Kurt Rohrbach.
Das ist richtig. Also das Wasser kommt aus der Aare. Und das ist bis jetzt ist das so akzeptiert worden. Und man hat das auch eingeschätzt, dass die Tatsache, dass wir ja nicht nur einen Entnahmepunkt haben, das muss man schon präzisieren. Es gibt verschiedene Entnahmepunkte in der Aare und die sind ja so ausgestaltet, dass sie nicht einfach verstopfen. Diese Massnahmen beurteilt man heute von Seiten, dass sie nicht genügend sind, dass man zusätzliche Kühlquellen muss erschliessen muss. Und das tun wir jetzt prüfen. Da gibt es verschiedene Varianten. Und bis im Juni müssen wir dort eine Antwort haben.
Die Wasserentnahmestellen sind so gemacht, dass sie nicht einfach verstopfen, sagt also der BKW-Direktor. Aber ein Problem könnte es doch geben, wenn viel Schlamm kommt. Wenn wegen einem Erdbeben der Staudamm vom Wollensee würde brechen, dann könnten Flutwellen da abkommen mit viel Schlamm. Beim Kernkraftwerk einen Kilometer weiter unter, könnte der Schlamm dann eben die Rohr verstopfen, die das Kühlwasser aus der Aare nehmen. Schlamm könnte kommen, ja, sagt Kurt Rohrbach allerdings.
Die Anzugstutzen sind so dimensioniert, dass sie mal abwärts schauen, dass sie überdimensioniert sind, dass sie Sieb haben. Von dem her hat man schon nicht einfach dort nichts denkt dabei. Die Frage ist jetzt, ist es genügend, beziehungsweise will man noch weitere Senke finden? Und das, die Fragestellung ist in Ordnung. Sie ist relativ neu, es gibt neue Erkenntnisse und wir machen das und wir prüfen das seriös. Aber für das braucht man ein bisschen Zeit, für das auch durchzurechnen. Wie ist der Gebigkeit von diesen Quellen oder ist es Luft? Ist es Wasser, ist es eine Kombination? Das machen wir jetzt.
Prüft und durchgerechnet wird auch bei allem anderen, was die Aufsichtsbehörde ENSI gestern kritisiert hat. Und dann muss die BKW entscheiden, ob sie das Geld noch investieren will, in das Kernkraftwerk Mühleberg, das noch etwa 10 Jahre laufen kann. Wo ist die Obergrenze, was diese Nachrüstungen dürfen kosten, dass es noch rentieren wird?
Die Grenze wird nicht so scharf sein, sondern die Grenze wird natürlich ein Ausblick sein auf Preise und Kosten für die Zukunft. Das muss man dann in dem Zeitpunkt machen, wo man die Zahlen tatsächlich auf dem Tisch hat. Dann ist das die Voraussicht von etwa diesen 10 Jahren, die ihr gesagt habt. Und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt und wie sich das rechnet. Es geht nicht nur um die Investitionen. Die Alternative ist, wie würde man die Energie sonst beschaffen? Und heute ist klar, wenn man die Energie sehr schnell müsste ersetzen, wäre das gasbefeuerte Kraftwerk, wäre Kohlekraftwerk CO2 behaftet mit entsprechenden Zuschlägen unter Umständen. Und das ist auch nicht ganz gratis.
Sagt Kurt Rohrbach, der Direktor der bernischen Kraftwerke BKW.
Das ganze Tagesgespräch mit dem Kurt Rohrbach könnt ihr bei uns im Internet nachhören, zusammen mit anderen Berichten rund um das Thema AKW. Regionaljournal.ch ist die Adresse, dann weiter auf die Region Bern-Fribourg-Wallis. Und wir bleiben beim Strom. Die Gruppe E, der Friburger Energiekonzern, hat letztes Jahr gut geschäftet. Selber mehr Strom produziert und auch mehr verkauft. Unterm Strich ist ein Gewinn von 64 Millionen Franken geblieben. Wie aber positioniert sich die Gruppe E in Zukunft? Wie verändert der Atomunfall in Japan ihre Strategie? Der Herbert Ming hat heute an der Jahresmedienkonferenz nachgefragt.
Die Gruppe E produziert selber und via Beteiligungen vor allem Strom aus Wasserkraft und Gas. Wegen Langzeitverträgen hat es bei der verkauften Energie auch Anteile von Atomstrom. Neue, erneuerbare Energien stellen beim Energiemix noch einen winzigen Anteil dar, weniger als 1%. Doch das soll ändern.
Fukushima hat nichts zu tun damit. Wir haben die Absicht schon in 2009 gesagt, wir wollen für 2030 10% unsere gelieferte Energie mit den neuen Erneuerbaren produzieren.
Sagt der Generaldirektor Philipp Wirdis. Gruppe E ist bereit, in den nächsten Jahren in den Bereichen Wind, Solarenergie, Biomasse und Kleinhydraulik 350 Millionen zu investieren.
Konkret haben wir schon photovoltaische Solaranlagen in Betrieb gesetzt. In der Zukunft immer mehr, aber bald in der Zukunft werden wir unsere erste Windanlage in Betrieb setzen können. In Wallis, Region Martigny-Schara.
Noch nicht so weit ist man im Kanton Fribourg, am Schwieberg, beim geplanten, aber umstrittenen Windpark.
Sofort wie möglich wollen wir kämpfen, um diese neuen Windmühlen in Schwieberg bauen zu können. 2 Windmühlen sind schon bestellt.
Nach wie vor sind Einsprachen hängig. Die anhaltende Resistenz gegen Energieanlagen störte Philipp Wirdis.
Mit der Opposition der verschiedenen Rekursen, wir sind ein bisschen zu langsam in der Schweiz.
Gruppe E ist im Weiteren bereit, mehrere 100 Millionen ist schon seit 4 Jahren geplant, die Gaskombikraftwerke zu Gorno am Zielkanal zu investieren. Jetzt, wo nach Fukushima bei uns neue AKW scheinen ausser Traktanten zu fallen und Energie wo auch anders wie muss produziert kommen.
Wir wollen nicht Opportunist sein, aber wenn irgendein Signal von den Behörden gegeben wäre, könnten wir ab der Baubewilligung eine solche Anlage in weniger als 3 Jahren in Betrieb setzen.
Gorno würde die Eigenproduktionskapazität erhöhen, ähnlich viel Strom produzieren wie das KKW Mühleberg, aber eben auch CO2. Nur eine Kompensation von 70% im Inland, wie von der Politik bisher vorgesehen, kommt für Gruppe E nicht in Frage. Das Unternehmen will künftig nicht nur andere Energien produzieren, sondern ihre Kunden, private Unternehmen auch zu mehr Strom sparen, zu Energieeffizienz anhalten mit Beratungen, Einrichtungen.
Das Potenzial der Effizienz ist viel grösser als das Potenzial von neuen Erzeugungen. Ich bin davon überzeugt, die Kundschaft ist bereit dafür und bei uns eine große, große Wille, solche Systeme, um Energie sparen zu können, zu verkaufen. Und für Gruppe E gewinnen wir mehr Geld, wenn wir Energiesparsysteme verkaufen, als wenn wir nur grobe Energie verkaufen.
Gruppe E weiss also, dass sie sich anpassen muss, neue Gegebenheiten Rechnung tragen. Kernenergie, wo dabei die Abfallfrage nicht gelöst sei, hat der Direktor Wirdis persönlich noch nicht definitiv abgeschrieben. Er vertraut den Ingenieuren, den Fachleuten und denkt an Entwicklungen.
Es kommt auf den Markt neue Systeme, zum Beispiel nicht mehr mit der Fission, aber mit der Fusion. Neue Atomtechnik ohne Radioaktivität, ohne Abfälle, mit der Fusion, die werden ziemlich bald in 20 Jahren auf dem Markt sein.
Sagt der Gruppe E-Direktor Philipp Wirdis, der also auf die Technologie vor Kernfusion hofft. Eine gute Nachricht hat Gruppe E heute übrigens für ihre Kundschaft gehabt. Sie müssen nächstes Jahr nicht wieder mit einer Preiserhöhung rechnen. Seit heute gibt es in Bern offiziell das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte. Das ist eine Einrichtung vom Bund mit Sitz an der Universität Bern. Direktor von diesem Zentrum ist Walter Kählin, seit 25 Jahren Professor an der Uni Bern für Staatsrecht und Völkerrecht. In den letzten Jahren ist Walter Kählin auch international im Scheinwerferlicht gestanden, wegen seiner verschiedenen Mandate bei der UNO in Sachen Menschenrechte. Ich habe heute Morgen mit Walter Kählin über ihn und das neue Zentrum zu Bern geredet und ihn zuerst gefragt, was diese Eröffnung heute für ihn persönlich bedeutet.
Ich denke, es ist ein wichtiger Tag. Ich persönlich habe ja seit Jahrzehnten in dem Bereich der Menschenrechte geschafft, vieles im Ausland gemacht. Jetzt mit der Aufgabe, die ich da habe als Direktor von dem Zentrum, das bezieht sich mehr auf die Schweiz, die Frage, wie können wir Behörden unterstützen, Organisationen unterstützen bei der Umsetzung von diesen menschenrechtlichen Verpflichtungen und so in einer ganz praktischen Art und Weise. Es geht beispielsweise um eine Gemeinde, oder, wo jetzt Fragen hat, punkto Integration von ausländischen Kindern, die spezielle Behandlung wollen. Und ich will mal beispielsweise wissen, was sind eigentlich da die Standards, die international gelten, wo die Schweiz daran gebunden ist. Da können wir darüber die Auskunft geben. Sie müssen dann entscheiden, wie sie es machen. Aber es ist die Art von praktischer Unterstützung. Und das gefällt mir eigentlich auch. An der Uni tun wir ja sehr akademisch meistens arbeiten und das gibt uns eine Gelegenheit, über die Uni raus zu wirken.
Du hast schon ganz viele Punkte angesprochen, die wir jetzt ein bisschen vertiefen wollen. Vielleicht schnell die Tatsache, dass es jetzt in Bern angesiedelt ist, das Zentrum, also der Sitz jetzt in Bern ist. Ich nehme an, das hat vor allem mit euch zu tun.
Nein, ich denke nicht, dass es vor allem mit mir zu tun hat, sondern es hat damit zu tun, dass wir bei dieser Ausschreibung, die der Bund gemacht hat unter der Universität, einen offenkundig überzeugenden Vorschlag gehabt. Und ich glaube, überzeugend ist er eben auch darum gewesen, weil so ein Zentrum muss ja gesamtschweizerisch sein. Das heisst, es muss in der Deutschschweiz und in der Romandie verankert sein. Wir haben in Bern den Vorteil, dass man ja unter der Universität mit Freiburg und Neuenburg eng zusammenarbeiten. Das ist das sogenannte Benefri. Wir haben auch ein Partner im Wallis, Saint-Universitaire Kurt Bösch, die nennt sich mit Kinderrecht befassen. Wir sind dann auch mit Zürich vernetzt. Also, es ist wahrscheinlich die doch eben gute gesamtschweizerische Abstützung, die den Ausschlag gegeben hat, plus die Praxisausrichtung, die uns Eingabe hatte.
In der Broschüre schreibt er eben, was ihr seid. Ihr habt es vorhin schon kurz angetönt, ein Kompetenzzentrum, ein Dienstleistungsberatungszentrum. Und die schreiben aber auch drinnen, was ihr nicht seid. Und die Liste, ist mir aufgefallen, ist fast länger als die erste. Heisst das, es gibt eben auch viel falsche Vorstellungen, was es denn wirklich ist?
Ja, es gibt gewisse falsche Vorstellungen in der Öffentlichkeit. Darum tun wir das also betonen, was wir nicht sind. Das macht man ja meistens nicht. Wir haben das vielleicht ein bisschen grösseren Rahmen gesehen. Es gibt international eine Diskussion darüber, dass die Staaten eigentlich unabhängige Institutionen schaffen sollen, die helfen, die internationalen Verpflichtungen innerstaatlich durchzusetzen. Wir reden von unabhängigen nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Es gibt einen gewissen Druck oder eine gewisse Erwartung von der Schweiz, dass sie so eine Institution schaffen. Das scheint im Moment politisch schwierig zu sein. Und der Bundesrat hat darum beschlossen, jetzt in einem ersten Schritt einmal ein Pilotprojekt zu machen. Und in diesem Pilotprojekt sind eben gewisse Komponenten nicht drin. Wie befassen mit Einzelfällen, wie so ein allgemeines Monitoring von der Menschenrechtssituation in der Schweiz. Und darum müssen wir das einfach auch klarstellen, um nicht falsche Erwartungen zu wecken.
Er hat die Beratung für Behörden angesprochen, auf allen Stufen, eben Bund, Kanton bis aber zu der Gemeinde, und hat da ein kleines Beispiel schon genannt. Um was für Menschenrechte könnte es da gehen? Was könnte ein konkreter Fall sein, wo eine Gemeinde an das Kompetenzzentrum gelangt?
Es gibt ja ganz verschiedene Bereiche. Wir beschäftigen uns ja mit verschiedenen Themen, zum Beispiel mit Fragen von Polizei, Justiz. Wenn wir jetzt Städte nehmen, die eine städtische Polizei haben, und da gibt es Fragen vom Umgang mit Gefangenen, mit Leuten, die man verhaften, oder auch kantonale Behörden. Beispielsweise im Wallis hat es ja Kritik gegeben, oder an den Körperdurchsuchungen im Brieg. Da könnten wir ohne weiteres eine Studie liefern. Was sind die Standards, die zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entwickelt hat, zur Frage, wann darf man Körperdurchsuchungen durchführen, wann nicht. Und ich glaube, das hilft eben den Behörden, da die richtige Linie zu finden. Es braucht ja in solchen Fällen gewisse Härte, aber sie soll eben nicht zu weit gehen, oder? Und den Ausgleich zu finden zwischen der Menschlichkeit und dem, was halt auch nötig ist, das ist nicht immer ganz so einfach, und da haben wir das Fachwissen dafür.
Die Menschenrechtsthematik und die Völkerrechtsthematik, die beschäftigt euch ja schon seit Jahrzehnten, Walter Kählin, viel am Schreibtisch als Forscher, aber auch direkt vor Ort. Ihr habt ja zum Beispiel im Rahmen von euren UNO-Mandaten die verschiedentlich im Ausland gewesen. Wie war für euch der Wechsel gewesen, quasi von Theorie in Praxis?
Der Wechsel von Theorie in Praxis, der liegt schon ziemlich lang zurück, weil ich eigentlich seit meiner Jugendzeit immer auch praktische Arbeit gemacht habe. Ich habe ganz früh, als ich Assistent war, dann eben die Rechtsberatung gemacht für Asylsuchende, für Amnesty International. Ich habe für den Bund im Rahmen von der Entwicklungszusammenarbeit Projekte betreut, habe die UNO-Mandate bekommen, die letzten 6 Jahre im Bereich von der sogenannten Binnenvertriebenen. Das sind Leute, die fliehen müssen, aber nicht ins Ausland gehen, sondern im eigenen Land bleiben. Notabene, das sind viel, viel mehr, als wir Asylsuchende und Flüchtlinge haben. Sie sind gern vergessen gegangen. Und für mich ist es immer wichtig, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Erstens kann man durchaus theoretisch Wissen in der Praxis eben anwenden. Wenn man vielleicht ein bisschen einen grösseren Überblick hat als reine Praktiker, weil man Bezüge sieht, weil man Grundkonzept versteht. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass viele von meinen Forschungsarbeiten aus Fragestellungen gekommen sind, die ich eben in der Praxis begegnet bin. Und ich gemerkt habe, wir haben eigentlich darüber noch nie richtig nachgedacht. Das ist ein Problem, das man wirklich einmal untersuchen muss. Und ich finde das sehr, sehr fruchtbar, die Wechselwirkung zwischen beidem.
Die Zeit als UNO-Repräsentant, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt vorbei von euch. Der Adolf Ogi hat seine UNO-Zeit immer in den höchsten Tönen gerühmt. Wie ist das bei euch? Ist das vor allem eine Ehre gewesen oder aber auch ein Druck, wo man spürt, quasi ist eine riesen Verantwortung, die da auf den Schultern lastet, international?
Ich habe es, wie der Herr Ogi, auch als eine sehr positive Erfahrung erlebt gehabt. Es ist herausfordernd, es ist aber auch positiv, weil man kann wirklich etwas bewirken für ganz konkrete Menschen, aber der Druck ist immer da. Man tut sich ja da in Verbindung setzen mit sehr schwierigen Regierungen, mit Regierungen, die teilweise Menschenrechte systematisch missachten. Man muss ja immer sehr aufpassen, dass man glaubwürdig bleibt, dass man auch politisch geschickt ist, nicht da in all die Probleme hineinläuft, die könnten entstehen und dann die eigene Wirksamkeit dann beeinträchtigen. Und natürlich dann auch das Elend zu sehen, das ist auch belastend. Aber eben unter dem Strich, wenn man das Gefühl hat, man kann etwas bewirken, und das Gefühl habe ich gehabt, dann ist es eben insgesamt eine positive Erfahrung.
Ihr seid hier in Bern, Walter Kählin, Professor, seit 1985. Seid einer der bekanntesten Professoren, habt eben internationale Aufträge gehabt. Ist da der Lehrstuhl im, in Anführungszeichen, kleinen Bern mal irgendwie in Gefahr gewesen, oder hat er gesagt, nein, ich bleibe hier, bis ich pensioniert werde?
Ich habe nie in dem Sinn, und mache das auch nie für die Zukunft, so einen Blankoscheck unterschreiben. Aber ich habe nie ernsthaft gedacht, von Bern wegzugehen. Ich habe Angebot gehabt, aber habe die nicht wahrnehmen. Ich fühle mich wohl an der Uni Bern, ich fühle mich wohl an unserem Institut. Wir sind, kann ich glaube schon sagen, an der Uni Bern, an der juristischen Fakultät, gerade eben auch in diesem Bereich, vom internationalen Recht, vom Verfassungsrecht, vergleichsweise stark. Das hat Tradition natürlich von der Hauptstadt her, von der Nähe von der Bundesverwaltung, Kantonsverwaltung. Und von daher gesehen, ja, denke ich schon, dass ich auch meine Karriere da wird in Bern beenden.
In zwei Wochen wären der 60, Walter Kählin. Ist das irgendwie für euch persönlich ein Einschnitt, ein spezieller?
Nein, mein Leben lang sind Geburtstage für mich nicht so wichtig gewesen. Und für mich ist das ein bisschen symbolisch, der 60. Geburtstag. Natürlich tut man sich dann plötzlich überlegen, die Zahl von dem Mal, wo ich jetzt die Vorlesung noch mache, das lässt sich jetzt an einer Hand abzählen. Aber ich bin ja sicher auch nicht jemand, der einfach dann wird mit 65 in Pension gehen, im Sinne von nicht mehr weiter tätig zu sein. Und da gibt es derart viele Aufgaben. Und wir Juristen sind auch privilegiert im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Naturwissenschaftler oder Mediziner. Die können ja nur forschen, wenn sie die grossen Labor haben oder wenn sie an der Klinik sind. Juristen brauchen die Bibliothek und einen Laptop. Und auch da kann man weiter tätig sein. Es wird dann sicher mal gut sein, nicht mehr immer die ganz, ganz langen Wochen und die Arbeitsweekends haben.
Der Rechtsprofessor Walter Kählin, der also auch die letzten 5 Jahre von seiner Uni-Karriere zu Bern bleiben will. Er ist Direktor vom neuen Kompetenzzentrum für Menschenrecht, das heute Mittag zu Bern ist offiziell eröffnet wurde.
Regional diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit einer billigen Problemlösung, die durchkommt. Viele Firmen schaufeln nämlich sogenannte schwierige Angestellte mit psychischen Problemen einfach ab. Zu der Invalidenversicherung. Erkenntnis aus Basel. Wir gehen in St. Galler Wiestannental. Dort hat man vor genau 100 Jahren dafür gesorgt, dass es in der Schweiz wieder Steinböcke gibt. Eine Spurensuche. Und wir treffen wirbelige Senioren. Ein pensionierter Freiburger Polizist revolutioniert mit einem Erfindungs-Lottospiel. Und ein Urgrosi zwingt das Zürcher Sportamt in Knie, weil sie findet, die Party muss schon am Morgen früh auftun. Regional Diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten auf DRS1.
Und auf DRS1 seid ihr auch jetzt beim Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis. Es ist 5:03. Vor dem Wetterbericht für das Wochenende kurz der Überblick über das, was heute Schlagzeilen gemacht hat in der Region, Thomas Pressmann.
Das Berner Verwaltungsgericht hat 2 Beschwerden gegen die Stichwahl vor Ständeratsersatzwahl im März abgelehnt. 2 Personen haben kritisiert, dass die Wahlkuverts zu spät verschickt wurden. Gerade Bernerinnen und Berner, die im Ausland leben, hatten keine Chance, an der Wahl teilzunehmen. Das Gericht meint jetzt aber, Auslandschweizer müssen in Kauf nehmen, dass sie nicht wählen können, wenn der Terminplan von Wahlen so eng ist. Dazu seien laut Gericht die Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist von 5 Tagen verschickt worden. In Biel sollen Strassen und Plätze mit Videokamera überwacht werden. Mit einem neuen Ortspolizeireglement soll das möglich werden. Die Bieler Regierung will, dass die Kamera aber nur rund um Sportanlässe eingesetzt werden. Ein Entwurf geht jetzt in die Vernehmlassung. In Burgdorf gibt es in diesem Jahr keine Freinacht mehr am Stadtfest Soletten Ende Juni. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass es heuer nur Überzeitbewilligungen bis am Morgen um 2 Uhr gibt. Die Stadt Burgdorf hofft jetzt, dass damit die Probleme rund ums Fest abnehmen und auch, dass die Kosten für den Polizeieinsatz kleiner werden.
Und jetzt also der Juli-Wetterbericht vom 6. Mai. Details zum Sommerwochenende von Christine Jutz von SF Meteo.
Der Abend ist warm mit rund 20 Grad und trotz der klaren Nacht wird es nicht mehr so kalt. Düstwert liegt es bei rund 7 Grad. Am Samstag gibt es nochmal einen sehr sonnigen Tag. Es hat kaum Quellwolken, nur gerade ein paar Schleierwolken dann am Nachmittag. In Zermatt steigen die Temperaturen morgen auf 19 Grad, in Gstaad auf 22, 26 Grad gibt es in Bern, in Interlaken und in Visp. Am Sonntag bleibt es ziemlich sonnig, hat dann allerdings schon wieder ein bisschen mehr Wolken und gegen den Abend kann es auch einen lokalen Platzregen oder ein Gewitter geben. Das vor allem in den Bergen. Mit 25 Grad bleibt es sommerlich warm. Die Waldbrandgefahr ist aber auch am Wochenende immer noch gross.
Soweit das Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis am Freitagabend. Verantwortlich für die Sendung heute der Peter Brandenberger, am Mikrofon war Stefan Kohler.
Online findet ihr uns auf regionaljournal.ch unter Bern, Fribourg-Wallis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.